Ihr kennt das auch alle. Wir wollen gesund leben, wir wollen Karriere machen, fürs Alter vorsorgen. Wir wollen ein ordentliches, sauberes Zuhause, wir wollen frisches Essen auf dem Tisch, wir wollen fit bleiben, wir wollen Urlaub machen. Wir wollen uns in unserem Körper wohlfühlen und deswegen Rücksicht auf seine Bedürfnisse nehmen. Und wir wollen aber auch unsere sozialen Kontakte aufrechterhalten. So, das ist jetzt ziemlich viel und ich frage mich auch selbst regelmäßig, wie wir das eigentlich alles gleichzeitig schaffen sollen. Und genau darüber sprechen wir heute im Podcast Studieren mit Gehalt. Und wir schauen uns mal zusammen mit Daniel Kaptein an, wie wir denn leistungsfähig und trotzdem nicht allzu gestresst sind. Daniel, schön, dass du da bist. Einige kennen dich ja vielleicht sogar schon, aber für die, die dich nicht kennen, stell dich noch einmal vor.
Ja, hallo Katrin, freut mich auch da zu sein. Ja, mein Name ist Daniel Kaptein. Ich bin Professor an der DAFBG und BSA im Bereich Primärtrainingslehre. Und neben der Tätigkeit berate ich Spitzensportler, Einsatzkräfte, Schwerpunkt spezialisierte und Spezialkräfte von der Bundeswehr und Polizei, aber auch Entscheider im Management oder in Berufen, wo Stresslevel oder ein Leistungslevel sehr hoch angesetzt ist, um eben die Leistungsfähigkeit im englischen Performance auf ein sehr hohes Niveau zu bringen beziehungsweise dort zu halten. Und das ist so meine Aufgabe oder vielmehr meine Tätigkeit zu den letzten Schwerpunkt 15 Jahren und versuche auch gerade diese drei Professionen, also sprich Personen im Management, im Spitzensport und eben Einsatzkräfte, also in Anführungsstrichen zusammenzubringen oder über meine Erfahrung, meine Blickweise zusammenzubringen, also so nach dem Aspekt, was kann man voneinander lernen, weil Gemeinsamkeit ist eben genau das, Leistungsfähigkeit zu erbringen und das möglichst lange und vor allem auch nach diesen Phasen der hohen Belastung noch sehr gut zu funktionieren. Weil das Ziel soll nicht sein, dass man eben nach Belastungsphasen dann in so ein tiefes Loch fällt. Und ja, da habe ich in den letzten Monaten halt zwei, drei Bücher drüber geschrieben. Ja, die war, oder eins davon, das Human Performance Optimization, über das wir uns heute mal unterhalten.
Genau. Wir unterhalten uns nachher über das Buch noch mal ein bisschen detaillierter, aber starten direkt mal in den Alltag sozusagen rein, auch von den Studierenden. Du hast ja dann auch hier an der DHFPG öfter mit jungen Menschen eben zu tun und es ist immer mehr so der Fall, dass gerade die junge Generation müde ist, gestresst ist, überfordert ist und sich selbst sehr, sehr viel Druck macht, obwohl sie eigentlich vom Lebensstil her wieder in eine viel gesündere Richtung geht. Wie passiert das denn? Woher kommt das?
Ja, das sind so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, Schattenseiten von der Wissensgesellschaft. Also salopp gesagt, wir wissen viel und können wenig. Also offenbar haben wir oft das Gefühl, zum einen, dass wir viel wissen und B, dass wir wenig können. Beides ist aber nur ein Gefühl und eine Illusion. Oder andersrum betrachtet, durch diese Dauerbeschallung. An allen Ecken und Enden gibt es irgendwelche Tipps und irgendwo sieht man, dass alle Leute das Stichwort besser machen, optimal performen, aber man kann schlichtweg und unser Gehirn kann schlichtweg oft nicht unterscheiden, ist das jetzt real oder ist das, sage ich mal, Fiktion. Also Stichwort Social Media, was viele Psychologen mittlerweile wirklich als Pandemie bezeichnen, gerade bei jungen Menschen, weil man relativ schnell den Bezug zur Realität verliert und dann eigentlich in einem Dauerzustand eines Wettkampfs ist. Und das ist bei keinem Wettkampfsportler der Fall, beziehungsweise das ist dann sehr, sehr schnell oder führt das zu einem Kipppunkt. Ne? Weil Belastung, Regeneration, wenn ich dieses, sagen wir mal, grundlegende Tool aus der Trainingslehre oder meines Erachtens aus der Lebensphilosophie, wenn ich das nicht berücksichtige, dann ja, ist das ziemlich, ziemlich schnell, führt das zu einem chronischen Stress, einer chronischen Überlastung. Und da habe ich das Gefühl, und das sind nicht nur die Jungen, also ne, Social Media wird ja oft immer dann dargestellt, hier TikTok und Instagram und so weiter. Das ist es natürlich auch, aber ich sag mal, für uns etwas fortgeschrittenere im Lebensalter ist das dann zum Beispiel LinkedIn. Also daher letztendlich oder NTV oder irgendwelche anderen Dinge halt. Also so, sprich, wir schütten uns permanent mit Nachrichten, Informationen zu und vergessen halt, was ist wirklich unsere Kernaufgabe. Und lass uns dann ablenken und irgendwie relativ schnell stressen.
Ja, mal so ein Blick ins Klassenzimmer sozusagen. Wenn du eine Pause hast in deiner Präsenzphase, wie viele Leute sind denn da am Handy?
Also mindestens mal zwei Drittel. Also das ist, es nimmt, also ich nehme wahr, ich beobachte schon sehr genau, dass es ein bisschen weniger wird. Also dass da viele Leute halt mittlerweile schon erkennen, dass dass es ihnen nicht so gut tut, dass sie da letztendlich die ganze Zeit irgendwo bei welchen Social-Media-Seiten auch immer oder was auch immer so im Handy machen, dass das an sich dazu führt, dass, dass das eben Stress halt ist. Und das ist ja auch so die wichtige Aufgabe auch, jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger oder ne, böse, böse wie so ein Oberlehrer, sondern eher zu sensibilisieren. Und die Antwort sollte sich jeder geben. Tut mir das, was ich gerade jetzt da im Smartphone mache, tut mir das gut? Es gibt welche, es gibt auch Aktivitäten, deshalb darf man das auch nicht wegdenken oder irgendwie verteufeln, die nicht nur nützlich, sondern auch wohltuend sind. Aber die muss man sich immer wieder stellen, die Frage. Und so habe ich es mir auch ein Stück weit abgewöhnt. Ich bin jetzt auch nicht das Mega-Vorbild, aber ich sage immer, meine Zeit kriegt ihr nicht. Weil man muss ja mal sehen, dass grob gesagt ein Großteil dieser Konzerne, dieser Systeme schlichtweg Geld mit der Zeit der Nutzer verdienen. Und da kann ich meine Zeit, und das will ich selbst bestimmen, womit ich meine Zeit verbringe. Und da sage ich, habe ich mir für mich so angewöhnt, so wie so ein kleines Mantra, meine Zeit kriegt ihr nicht. Oder ich bin Herr meiner Zeit, also dementsprechend muss man das alles wohl portionieren. Aber es ist schon wirklich extrem geworden mittlerweile.
Ja, und also ich würde auf jeden Fall das Mantra für mich auch mal mitnehmen. Meine Zeit bekommt ihr nicht, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz dafür. Aber es fällt dann manchmal irgendwie doch schwer, was genau passiert denn auch, wenn wir dann öfter das Smartphone nochmal zur Hand nehmen und uns durch irgendwelche Social Media, ja, Seiten, egal welche das jetzt ist, scrollen. Warum genau machen wir das denn? Warum meinen wir, dass wir das brauchen? Brauchen wir das?
Ja. Ja, das ist im Endeffekt Dopamin. Ne? Also im Endeffekt, Dopamin ist, um das vielleicht mal vorab zu erklären, das ist ein Botenstoff im Nervensystem, der uns aktiviert. Und der wird ausgeschüttet, wenn wir Neues erfahren oder vielmehr Neugierde kann man damit vielleicht ein bisschen oder Vorfreude kann man damit ganz gut agieren. Und das ist so, es aktiviert das System, mehr zu haben oder mehr zu wollen. Und natürlich im, sage ich mal, Marketing oder im Konsum, in der Konsumgesellschaft ist das natürlich ein wunderbarer Botenstoff, der die Leute eben dazu bringt, zu konsumieren. Und das wird ausgeschüttet, wenn halt eben, wenn es irgendwas Neues, Interessantes etc. Da gerade geschieht. Und das tut es ja im Smartphone. Und so sind wir, und das ist das Grausame, gerade so die jungen Menschen von fast klein auf drauf konditioniert. Sobald es bimmelt, blinkt, irgendwas Buntes, sieht man auch in den Einkaufsregalen im Supermarkt, alles Bunte, ne? Letztendlich das zieht an und die Leute kaufen es. Und so ist das letztendlich halt auch mit solchen Dingen. Und dann gibt es so Phänomene, Fear of Missing Out, ne? Dass man halt eben die ganze Zeit up to date sein muss, dass man immer wieder seinen, ich sage jetzt mal, imaginären Freundeskreis bedienen muss mit irgendwelchen, weiß ich, Bildern, keine Ahnung was, und irgendwelchen Statusmeldungen. Und also nochmal, es zieht sich von der Jugend bis ins Erwachsenenalter. Und das alles sorgt dafür, dann auch die Reaktion darauf, dass immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird. Und das, ich sage jetzt mal, Gefährliche daran ist, dass der Dopaminspiegel kurzfristig ansteigt. Und dann ist es dieses Gefühl, wow, und ne, also man ist dann so in einem Arousal und wie Vorfreude in so einer freudigen Erwartung. Und wenn man es dann hat, dann fällt der Dopaminspiegel unter das Ausgangsniveau. Und das macht dann immer wieder Lust auf mehr. Und dann kommt man da nicht raus. Und dann ist es immer wieder so, dass man dann auch immer wieder versucht, diesen Dopaminkick wieder neu zu bekommen. Und das macht dann, ich sage jetzt mal, es hört sich mal hart an, aber das macht dann süchtig. Und das sorgt dann dafür, dass man davon nicht loslassen kann. Und genauso gut, wie dann so ein Dopaminkater auch entsteht. Also das ist dann quasi der Zustand, wenn es dann ruhig wird. Also bestes Beispiel, man hat am Abend oder wann auch immer einen tollen Tag erlebt und der nächste Tag ist ruhig. Oder man hat ein tolles Wochenende erlebt und geht dann wieder in den Alltagstrott zurück, wo es halt eben nicht so blinkt und nicht so toll ist und hin und her. Und dann fällt man in so ein Loch und dann versucht man natürlich, weil das sich unangenehm anfühlt, weil man dann also ruhig und einsam sich fühlt, obwohl das ja nicht der Fall ist, aber so nimmt es das Gehirn wahr, weil eben keine Aktion stattfindet. Dann versucht man möglichst schnell, dieses wahrgenommene Defizit abzubauen. Und dann greift man wieder zu Social Media, zu irgendwelchen anderen Dingen oder Konsumablenkung. Und das ist ein System, also ein perfides System, muss man ganz ehrlich sagen, was einfach dazu führt, dass man in so einer Kaskade mehr oder weniger willenlos gefangen ist.
Ja, und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir dann dieses Dopamin ausschütten, dass wir das haben oder dass es uns eben dann fehlt. Wie wäre denn sozusagen die Idealvoraussetzung in unserem Körper, um leistungsfähig zu sein? Hat das auch was mit Dopamin zu tun?
Ja, also wie gesagt, Dopamin, also es gibt ja ganz viele verschiedene Neurotransmitter und Dopamin ist eben letztendlich halt für so einen Kick, Aktion und Arousal und so weiter zuständig und das ist absolut notwendig. Die Frage ist halt, wie sensibel reagieren wir drauf und oder wie viel haben wir davon überhaupt? Wie viel produziert unser Körper? Weil das ist ja, dass die Neurotransmitter werden ja im Körper selbst produziert. Also die bestimmen unser Verhalten, die werden aber von unserem Verhalten letztendlich halt beeinflusst. Und ohne Dopamin wäre man halt, ich sage jetzt mal, niedergeschlagen, freudlos bis hin im Extremfall, also jetzt nicht als Krankheitsbild zu sehen, aber niedergeschlagen, / depressiv. Und man braucht immer wieder solche Kicks. Ne? Und das ist halt, was ich in den Coachings meinen Leuten oder meinen Kunden oder meinem Umfeld immer wieder auch aufzeige. Es geht um eine Balance. Also man braucht so ein paar Kicks im Alltag. Also das kann beispielsweise die eiskalte Dusche morgens sein oder irgendwelche anderen, nennen wir es mal Mikroschocks, die dosierbar sind. Das kann auch ein kurzer Bewegungsimpuls sein. Also weiß ich, ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen oder ein paar Sprünge, solche Sachen halt, um sein System in Anführungsstrichen zu kicken, damit es hochfährt. Man muss aber auch immer sehen, das darf und soll kein Dauerzustand sein. Also das verwechseln halt viele, dass diese Antreiber, da gibt es auch andere, Adrenalin, Acetylcholin etc., die dürfen aber, oder das wäre schädlich für den Organismus, wenn die permanent oben wären. Und so ist aber unser Alltag leider Gottes aufgebaut, auch wieder Stichwort Social Media. Man sieht da ja nur Erfolg. Und dass andere Dinge mehr oder weniger leicht, dass es denen leicht von der Hand geht und alles funktioniert und alles toll machen. Und das, ja, das verleitet dann viele dazu, das nachzumachen, ohne vielleicht nachzufragen. Und das heutzutage im Jahr 2026 wichtiger denn je, ist es denn überhaupt real? Also Stichwort künstliche Intelligenz. Also ein Großteil vielleicht nicht, aber ein gewisser Teil der sogenannten Influencer, die gibt es gar nicht. Also die gibt es schon, aber die sind letztendlich künstlich erschaffen. Und selbst wenn es die in Realität geben würde, ich meine, ich kann jetzt auch ganz einfach behaupten, ich sitze jetzt hier gerade am Strandhaus in Malibu und ja, ne, wie gesagt, jette jetzt quasi heute Abend zu meinem Kunden, das ist ein Großscheich in Abu Dhabi und mein Tagessatz, der liegt bei $500,000. Also beweis mir bitte das Gegenteil. Ja, und morgen laufe ich, by the way, noch einen Wüstenmarathon. Ne? Also beweis mir bitte das Gegenteil.
Ja, und du?
Also ganz alleine natürlich. Ne? Also, das, ne? Also dass es keiner sieht und das ist für mich so die Morgenroutine oder was auch immer. Und da wird leider Gottes halt viele Halbwahrheiten erzählt. Und deshalb kann ich immer nur empfehlen, der Schritt zurück zur Realität. Also ich glaube demjenigen Experten, den ich sehe. Also nicht nur sehe jetzt am Monitor, sondern den ich physisch wahrnehme. Also der bei mir im Studio steht, der erzählt mir Dinge und dann kann ich relativ schnell erfassen, und da muss ich jetzt auch kein Experte für sein, ist das real? Also tut er das auch oder sieht er mich und kann der das, was er mir empfiehlt, auch quasi in der Umsetzung dann immer noch empfehlen? Und wenn ich den nicht kenne, dann ganz salopp gesagt, dann traue ich dem nicht. Also und das ist halt heutzutage so der Unterschied, die Vorbilder, und da bleibe ich jetzt mal im Einfachen, in meiner Jugend, die kannte ich. Also die kannte ich vom Sportverein, die kannte ich aus der Schule, also die habe ich gesehen. Mhm. Und die wusste ich, die sind real. Und da wusste ich auch letztendlich auch die Coolen, ne? Also auch die haben natürlich ihre Schattenseiten oder auch die versagen mal, also versagen ist ein hartes Wort, aber da funktioniert auch nicht mal alles, die verlieren auch mal ein Tennismatch oder was ich was. Ne? Das sehe ich aber bei diesen, sage ich mal, Gestalten aus dem Social Media, sehe ich das nicht. Also meistens perfide erzählen sie sowas dann 5 Jahre nach ihrem vermeintlichen Scheitern, aber wie sie sich dann wieder durch ihre Strategien hochgeholt oder hochgefahren haben. Und aber am Punkt des Scheiterns zeigen die sich nicht. Und das gehört dazu, weil das ist meines Erachtens das reale Leben. Also so lernt man ja auch durch Erfolge, aber auch durch Misserfolge.
Ja, und Perfektion ist eine Illusion. Das ja, genau. Ist aber eine, die im Internet sehr, sehr gut dargestellt wird. Und natürlich ist auch immer jeder Rückschlag, den man hat einen immer wieder 2 Schritte nach vorne gebracht. Und auch das ist, wenn man es sich genau anschaut, manchmal ist ein Rückschlag auch einfach ein Rückschlag, das passiert. Und dann wechselt man vielleicht auch einfach mal die Richtung, weil es wirklich doof reingehauen hat. Natürlich soll man nicht alles dann immer auf die Goldwaage legen und sich dann irgendwie entmutigen lassen, weil irgendwas nicht geklappt hat, aber diese toxische Positivität, sagt man jetzt auch immer ganz oft, die da oft ausgestrahlt wird, die ist, glaube ich, auch sehr, sehr gefährlich. Ich habe hier in meinen Notizen noch die Frage stehen, bei Performance denken viele an höher, schneller, weiter. Das ist jetzt ja auch das, was du gerade eben so ein bisschen gesagt hast. Es muss besser sein, was der andere gemacht hat, oder zumindest muss es perfekt sein, meinem Anspruch genügen, der durch diesen Einfluss von den anderen dann ja auch immer weiter erhöht wird, der immer höher wird. Warum ist das denn nicht der richtige Ansatz, wenn wir von Performance reden? Wie sollten wir Performance denn vielleicht besser definieren?
Ja, also ich sag mal, höher, schneller, weiter stimmt schon, aber es ist kein Dauerzustand. Mhm. Ja, also und es ist auch nicht allein durch ein Selbst zu bestimmen. Also natürlich, das ist vielleicht auch so der Unterschied zwischen Training und Sport. Also im Training kann ich natürlich bestimmen, ob ich heute mehr mache als letztes Mal. Und auch, by the way, auch das ist ja ein guter Vergleich aus dem Bereich Trainingslehre zum Thema auch Scheitern. Also überschwelliger Trainingsreiz sagt ja auch nichts anderes, als dass ich dem Körper mehr zumute, als er gewohnt ist. Also theoretisch kann das auch mit einer Überlastung dann zu Wachstum führen. Also daher finde ich auch so den Vergleich, also ein Fehler oder vielmehr ein Scheitern ist eher ein Fortschritt als ein Rückschritt. Wenn mir bewusst ist, was der Grund war, beziehungsweise wenn ich mir auch die Zeit gebe, wieder bezogen aufs Training, dass ich nach der Belastung mir auch Ruhe antue. Und deshalb auch der Bereich Performance funktioniert nur, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Also ob das jetzt ein Wettkampf ist, den mache ich nicht jeden Tag, logischerweise. Also muss man den Plan nach dem Wettkampf und vor dem Wettkampf den Phasen der Entlastung, ist der eine Punkt. Und dann auch wieder hier der individuelle Ansatz, Performance muss man für sich selbst definieren. Also was heißt für mich leistungsfähig? Also erstmal heißt es ja, die ähnlich wie Fitness, von der Begrifflichkeit to be fit, den Alltagsanforderungen oder den Anforderungen, die ich mir stelle oder die mir gestellt werden, denen zu genügen. Und auf einem, natürlich im Vergleich, deshalb ist vielleicht Fit oder Performance, die Steigerung von Fitness, auf einem sehr hohen Niveau. Aber da kommt man ja nicht von sich aus hin, oder vielmehr da, ne, ist kein Zufall, sondern das ist ja ein Schritt, also beziehungsweise ein Ablauf, also sprich ein Prozess. Und um auf diesem hohen Prozess auf diesem hohen Level zu bleiben, gehören halt einfach auch Phasen der Entlastung dazu. Ist ähnlich wie eine Bergtour. Also ne, man wird nicht ein Mount Everest, auch wenn jetzt zwar letzte Woche der Rekord gebrochen ist, wo dann hochgerannt ist. Aber auch das ist ja eine Illusion zu meinen, der ist da irgendwie angereist, hochgerannt, wieder runter und das war's. Sondern irre lange Vorbereitung etc. Und bei einer klassischen Bergbesteigung in den Höhen hat man sein Basislager, da verbringt man eine gewisse Zeit. Und das ist auch für Performance wichtig. Basislager ist ein, nennen wir es mal, familiäres Umfeld, soziales Umfeld, wo man auftankt. Dann gibt es natürlich Höhenlager, also wo man letztendlich halt nur über Belastungsphasen halt hinkommt, wo man auch wieder pausiert. Das kann von mir aus das Trainingslager halt sein und dann irgendwann ist der Wettkampftag, das ist dann letztendlich der Gipfeltag. Also auch wieder aufs Bergsteigen gezogen, genau wie im Wettkampfsport. Ich kann nicht zu 100% garantieren, dass man oben am Gipfel ankommt. Das muss auch nicht mit der eigenen physischen Leistungsfähigkeit, Fitness zu tun haben, sondern auf dem Berg, schlechtes Wetter, dann ist man sehr gut beraten, wenn man absteigt. Also oder vielmehr den Aufstieg eben nicht angeht oder also umdreht. Am Wettkampf kann es auch sein, so rate ich es meinen Sportlern immer, dass sie natürlich ihre 100% abrufen. Also alles tun, damit sie die beste Leistungsfähigkeit erbringen, die für die Aufgabe, also sprich den Sieg oder den Erfolg beim Wettkampf, die da notwendig ist. Das ist aber nur ein Drittel. Das andere Drittel ist der Gegner. Der hat dasselbe vor. Und wenn der Gegner, die Gegnerin jetzt einfach mal besser ist, also sprich, ob das jetzt Genetik, andere Trainingsvorbereitung, whatever ist, dann muss man das akzeptieren. Und das dritte Drittel sind alle eben die Rahmenbedingungen. Also eben Wetter, Schiedsrichter, Essen morgens im Hotel, was auch immer. Also Dinge, die man eben nicht direkt beeinflussen kann. Und wenn man das alles unter einen Hut nimmt, dann ist Performance, dann kann man schon wörtlich nehmen, auch so ein vielleicht der Ansatz, unabhängig jetzt vom Level her, das Bestmögliche aus seinen Optionen halt rauszuholen.
Ja, und das aus seinen Optionen und ohne den Vergleich mit anderen da zu hoch einzustufen. Bist du auch genau auf diese Thematik in deinem Buch dann eingegangen, das du geschrieben hast? Dann können wir nämlich an der Stelle gerne auch mal kurz da reinschauen, wie das so aufgebaut ist, für wen das gedacht ist und wen das auch weiterbringen könnte so in seinem Alltag.
Ja, genau. Also ja, das Buch, also ich habe das angefangen, ehrlich gesagt, so ungefähr vor 5 Jahren. Das war ein längeres Projekt, weil ich auch, wie gesagt, nebenher extrem viel andere Dinge zu tun habe. Ist eine gewisse, nennen wir es mal, Dokumentation von den Erfahrungen. Das habe ich da viele Interviews mit Bekannten oder mit den Leuten aus meinem Umfeld letztendlich reingepackt, um den Begriff Performance oder Human Performance mal zu durchleuchten. Also sprich, für wen ist das relevant? Und da sind wieder die Zielgruppen / alle. Aber mein Fokus beruflich gesehen sind halt eben Einsatzkräfte, Sportler und eben Leute aus Management, alle auf einem, sage ich mal, sehr hohen Niveau. Also sprich Spezialkräfte, Spitzensportler oder Personen halt im Management. Aber jeder Mensch, jeder kann davon profitieren. Die Frage ist halt immer, wie weit muss ich es hoch oder runter skalieren? Also deshalb ist eigentlich so der rote Faden die Individualisierung. Also fängt damit an zu definieren, was ist denn überhaupt Performance, wie wir es gerade gemacht haben. Dann, und das war ein großes Anliegen, aber auch die Zusammenhänge darzustellen, dass es an sich der Körper eine Funktionseinheit ist. Also dass Kopf und Körper nicht zu trennen sind voneinander, sondern dass also sowohl körperliche Aktivität oder auch der Status der Muskulatur, des Immunsystems massiv unseren Kopf, also kognitiv, wie psychologisch oder mental letztendlich beeinflusst und umgekehrt. Ernährung, Stichwort Mikrobiom etc., da letztendlich eine gravierende Rolle spielt, was früher mal so ein bisschen als Esoterik abgetan wurde. Also ich meine, die Sprüche, die gibt es schon seit weiß ich wie lang, aber ne, Liebe geht durch den Magen. Das hat ja viel mit Emotionen zu tun und die werden faktisch gesehen im Darm letztendlich unter anderem produziert. Das hat aber auch damit zu tun, auch den Spruch kennt man, je nachdem an was man beim Essen denkt oder mit wem man am Tisch sitzt, da geht dann der Appetit. Ne, also das sind so Dinge, die waren früher, also wirklich, ne, oder seit jeher sind das so Wahrheiten, also weil jeder das mal wahrgenommen hat. Jetzt mittlerweile weiß man über die Medizin oder über die Wissenschaft, ja, das ist gegeben, weil, und das ist der Punkt, ich hatte eben ja schon mal von so Neurotransmittern gesprochen, das läuft eben über diese Botenstoffe. Und so ist auch meine Arbeit, dass ich eben da, Stichwort Individualisierung, über so Neurotransmitterprofile, das mit den Klienten oder mit dem Umfeld erstmal aufzeige, wie ist denn so der eigene Organismus, Körper, Nervensystem etc. gebaut, wie funktioniere ich denn überhaupt? Und da ist es halt individuell. Also da habe ich mittlerweile in den letzten 15 Jahren über 3000 Leute halt letztendlich drüber gecoacht, nennen wir es mal, beziehungsweise solche Auswertungen gemacht, um dann erstmal aufzuzeigen, okay, wie funktioniert man denn? Was braucht denn mein System, um zu funktionieren? Wie kann ich denn Dopamin hochfahren? Wie kann ich denn Serotonin steigern? Wie kann ich denn Adrenalin runterfahren? Also ne, das ist über Verhaltensweisen. Und deshalb sind das die Punkte Ernährung, Bewegung, Regeneration. Da zählt dann Schlaf zu, aber auch Entspannungstechniken, salopp gesagt einfach mal nichts tun oder eben das Richtige tun zur richtigen Zeit. Und das ist ja Typensache. Man kann jetzt nicht jedem empfehlen, meditier mal, ne, oder mach die und die Trainingsform, weil da bin ich ganz ursprünglich drauf gestoßen. Ich denke mal, es fragt sich auch jeder Trainer oder wird sich jeder Trainer irgendwann mal fragen, wie kann es denn sein, dass ich zwei auf den ersten Blick vergleichbare Personen, die auch das gleiche Ziel haben, folglich den gleichen Trainingsplan bräuchten. Wie kann es denn sein, dass die beiden sich unterschiedlich entwickeln oder dass der Trainingsplan, der eigentlich für beide passen müsste, dass der bei dem einen super funktioniert, bei dem anderen nicht? Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Ne? Also grob gesagt halt, wie funktioniert denn der eine Organismus im Vergleich zum anderen? Aber auch natürlich, wo sind denn da Unterschiede, die man auf den ersten Blick nicht sieht? Und das ist halt das Spannende, das habe ich in dem Buch halt dann mal versucht zu beschreiben, auch mit Studien mal zu belegen oder zu untermauern, dass es halt eben auch so ticken, wir Deutschen natürlich vielleicht besonders, wir brauchen immer einen Beweis, wir glauben nur das, was wir sehen. Und da letztendlich mal so ein paar Studien auch dargestellt, aber vor allem immer so den Blick in die Praxis. Wie kann man oder wie ist das denn eben bei diesen Zielgruppen zu unterscheiden oder was sind denn so wirklich die Baustellen, die man sich primär angucken sollte?
Ja, an der Stelle kann ich auf jeden Fall auch noch auf zwei Podcast-Folgen von Studieren mit Gehalt hinweisen. Ich habe nämlich eine Podcast-Folge zu genau dieser, also Darm-Hirn-Achse und Mikrobiom auch aufgenommen mit Antje Ruhwedel, die würde ich euch in den Shownotes verlinken. Und ich durfte mit Christian Redl sprechen, der ist Extremsportler und da passt es auch ganz gut, was du eben erzählt hast hier mit, es gibt einfach auch Bedingungen, an denen sollte man keine Weltrekordversuche starten. Es gibt auch gute Bedingungen und es klappt trotzdem nicht. Und auch mit diesen Rückschlägen muss man umgehen lernen. Und da hat er mir auch sehr, sehr viel drüber erzählt. Und die Shows, die verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Dann gucken wir uns mal an, zusammen, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen optimieren möchte, wenn ich versuchen möchte, meinen Alltag besser zu strukturieren, meine Ernährung anzupassen und so weiter. Was sind denn die häufigsten Fehler, die dann dabei passieren? Warum scheitere ich dann gefühlt nach 2 Wochen doch nochmal?
Ja, weil man also auf der einen Seite sich vielleicht zu viel vornimmt. Also man muss erstmal die Dinge, die man vorhat, in seine Struktur bringen. Und wir haben ja alle eine bestehende Struktur, also ob das jetzt Ausbildung, Beruf oder andere Verpflichtungen halt sind, die einen zeitlich natürlich binden, die auch eine gewisse Priorität voraussetzen. Also deshalb, ne, also strukturieren und priorisieren. Und dann letztendlich halt schauen, okay, was brauche ich denn oder was will ich denn zuerst mal? Also leistungsfähiger werden im Sinne von höher, schneller, weiter? Oder merke ich vielleicht, nee, muss eigentlich eher runterkommen? Also Stichwort Ausgleich zum Alltag. Wenn ich einen sehr fordernden Beruf habe, dann ist man sehr gut beraten, wenn man seine Freizeit entsprechend ruhig gestaltet. Ja, und dann natürlich schauen, okay, wann habe ich denn die Möglichkeit, das so zu gestalten? Und dann guckt man sich an, also an Möglichkeiten ist ja nicht nur Faktor Zeit, sondern durch welche Dinge kann ich das tun? Also durch welche Aktivitäten? Und dann sind wir wieder bei den Altbekannten. Also Aktivität, also Training muss nicht immer intensiv sein. Also Training ist für mich auch beispielsweise ein Waldspaziergang. Ne? Kann natürlich auch hochintensiv sein, das spricht gar nichts dagegen, aber es ist immer dann die Frage halt, ne, der Anpassung der Dosierung des Timings. Gleiche gilt für den Faktor Ernährung. Heutzutage ein Riesenthema ist der Faktor Schlaf. Ich meine, das ging ja auch jetzt die Tage durch die Presse, auch mal sagen wir mal, Massenmedien, dass an sich jeder dritte Deutsche ein Schlafdefizit halt hat. Und da muss man sich natürlich auch wieder fragen, fängt es wieder mit der Individualität, woran liegt das? Ja, also, dass jemand, der Schichtdienst hat, Schlafdefizit aufbaut oder der gegen seinen Chronozyklus lebt halt ja, oder Chronorhythmus lebt halt, ein Schlafdefizit aufbaut, ist klar. Frage ist natürlich, ist es dem bewusst? Erstens schon, weil Schichtdienst muss einem bewusst sein. Aber eben, ob man so gegen seinen Rhythmus lebt, ist einem oft nicht bewusst. Und dann bin ich wieder bei dem Aspekt Individualisierung. Und immer wieder schauen, welche Möglichkeiten habe ich zur Verfügung, was ist das Ziel? Und auch auf dem Weg dahin sich immer wieder die Frage stellen, ist es immer noch das Ziel. Also das mag jetzt, also kann beim Wettkampf der Fall sein oder Bergtour, bleibe ich mal bei der Alliteration, dass man einfach sagt, nee, ich drehe um. Weil der Preis ist zu hoch. Also das Risiko ist zu hoch oder schlichtweg. Auch das ist mir einmal vor Jahren mal bei der Marathonvorbereitung passiert. Da habe ich gestoppt und gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Also das ist es nicht. Das ist mir jetzt einfach zu viel andere Dinge. Das wird dann, also hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern ich habe gemerkt, nee, ich laufe jetzt hier 2 Stunden durch den Wald und eigentlich habe ich wichtigere Dinge zu tun. Also wichtiger, die für mich jetzt in der damaligen Lebensphase wichtiger waren. Also Cut, nee, bin ich umgedreht, habe gesagt, gut, Marathon ist gelaufen, also habe ich im Moment keine Zeit für. Also auch wieder so dieser Punkt. Und das ist die Grundvoraussetzung, sich selbst zu sehen. Weil wir verlieren uns heutzutage viel zu schnell, weil eben fremdgesteuert sind. Und wenn man diese ganzen Dinge betrachtet, dann ja, also eben die Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, das Ziel, auf das man hinarbeitet und dann eben auch den Weg oder vielmehr sich im Hier und Jetzt, also auf dem Weg, immer mal wieder selbst reflektiert. Das ist nichts Langes, muss man jetzt nicht irgendwie Journaling betreiben oder sowas. Wenn man die Frage stellen, ja, ist der Aufwand immer noch zu rechtfertigen? Ja, und wenn das der Fall ist, ja, dann geht es weiter und dann wird man immer wieder schrauben, bis mehr, bis weniger. Deshalb ist auch ein starrer Trainingsplan oder Ernährungsplan oder andere Pläne nicht das Ziel, sondern immer wieder zu adaptieren. Da kann man wieder vom Spitzensport lernen. Das ist auch die Hauptaufgabe eines Trainers im Spitzensport, die Anpassung aufs Hier und Jetzt. also dem Spitzensportler die Technik beizubringen, das wäre ein Widerspruch in sich, sondern eben an den Durchgängen, ob das jetzt eine technische Sportart ist oder ob das jetzt wirklich rein im Athletiktraining der Fall ist, sind heute 10 Wiederholungen oder 8 Wiederholungen sinnvoller oder steigern wir das Gewicht oder reduzieren wir das Gewicht oder allgemein die Umfänge, die werden ja im Hier und Jetzt entschieden und da ist letztendlich halt so der Ansatzpunkt.
Ja, da kann ich an der Stelle auch noch auf unsere zweite Folge hinweisen, die wir eben schon aufgenommen haben. Die spielen wir bei Mach dein Hobby zum Beruf. Da geht es um Tactical Nutrition. Da geht es eben genau darum, dass man eben auch seine Ernährung an seine Gegebenheiten, an seinen Alltag anpasst. Und da haben wir auch über Einsatzkräfte gesprochen, auch über Spitzensportler. Und auch die Folge verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Und dann an der Stelle von mir Riesenrespekt, dass du tatsächlich bei dem Marathon dann gesagt hast, ey, das ist jetzt zu viel, ich drehe jetzt um, weil auch dazu gehört nicht nur, dass man sich selbst sieht, sondern dass man sich so sicher ist in der Situation, dass man sich in dem Moment dann eben auch nochmal, andere Leute bekommen es ja auch mit, wenn man sich auf einen Marathon zum Beispiel vorbereitet, ne? Dass man sich von denen auch nicht beeinflussen lässt, sondern dass man eben sich seiner Entscheidung in dem Moment auch so sicher wird, dass man sagt, aber ich weiß, dass das jetzt das ist, was mir gut tut und dass man das dann auch durchziehen kann. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz vielen Leuten schwerfällt, dann denkt mal, ja, ich würde heute Abend eigentlich gerne einfach auf der Couch liegen und ich glaube, es würde mir gut tun, jetzt vielleicht auch mal eine Serie zu schauen, ein Buch zu gucken, vielleicht auch kreativ zu sein, da macht ja auch jeder dann irgendwie was anderes und dann kriegt man die dritte Nachricht, wo es dann heißt, ey, wir gehen aber heute Abend jetzt irgendwo hin, wir wollen grillen, gerade im Sommer ist es, finde ich, super, super schwer, im Sommer, finde ich, ist so eine, du hast es eben auch angesprochen, diese FOMO, Fear of Missing Out, ne, ist total präsent, finde ich, weil es sind viele Leute, es sind viele Veranstaltungen, die so aktiv sind, wenn man dann noch bei Social Media irgendwie Bilder davon sieht, dann fällt es total schwer, eben auf der Couch zu bleiben, zu Hause zu bleiben und sich Ruhe zu gönnen, zumindest geht es mir so.
Ja. Absolut.
Ist das auch was du so ein bisschen bei Studierenden vielleicht auch mitbekommst, weil die sind ja auch dann zum Beispiel oft bei den Präsenzphasen hier vor Ort und dem einen oder anderen wird es vielleicht gut tun, abends dann einfach nochmal sich ein bisschen zu entspannen, aber man will ja dann auch gleichzeitig so nutzen, dass man jetzt dann die Leute hier vor Ort hat zusammen und dann geht mal raus und dann hängt der eine oder andere vielleicht am nächsten Tag doch nochmal ein bisschen mehr in den Seilen und so.
100%. Und ich meine, auch das ist ja ein Wettkampf. Also nicht Wettkampf im Sinne von Kampf. Also, dass man jetzt da andere, also wenn man sich jetzt abends trifft, das ist ja kein Kampf, aber man steht auf der Bühne. Also so hat man auch immer das Gefühl, ne? Man muss gut drauf sein, man muss socializen und so weiter und so fort. Und das ist ja eine Anstrengung. Also das ist auch wieder von Typ zu Typ ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja so in meinem Profil, nenne ich das immer dann so den People-Pleaser, der einem gefallen will, der auch mega beliebt ist. Für den ist es aber sehr anstrengend, weil er immer wieder rausfinden muss, wie werde ich denn oder was muss ich denn machen, damit mein Gegenüber mir gefällt. Und das ist ja eine maximale Anstrengung. Und eben genau Fear of Missing Out ist da so ein Riesenthema, weil man eben dann das Gefühl hat, man gehört da nicht dazu. Und auch das ist ja wieder also auf unser Stresssystem zu berufen oder vielmehr auf unsere Evolution zu berufen. Dieses Fear of Missing Out, das hat wieder mit Neurotransmitter zu tun, mit Serotonin. Und Serotonin ist letztendlich, wird ausgeschüttet, ne, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns sicher fühlen. Und evolutionär betrachtet haben wir uns das eigentlich immer in der Gruppe. Weil ne, wir sind ne, als Jäger und Sammler immer damals, also vor Hunderten von Jahren, aufeinander angewiesen gewesen. Also allein in der freien Wildbahn hätte keiner von uns überlebt. Dass die Zeiten heutzutage andere sind, also dass das nicht mehr so notwendig ist, das mag jetzt von der, sagen wir mal, vom reinen Überleben her, mag das so stimmen. Aber es fühlt sich natürlich komisch an. Wir wollen immer irgendwo so mit dazugehören. Und das sind alles so diese Geißeln, die dann leider Gottes vom Social Media oft oder vom modernen Lebenswandel oft bespielt werden und die Leute halt unter maximalen Stress setzen. Und also das ist ja der dankbare Vorteil, also der Riesenvorteil meiner Tätigkeit, weil ich da eben mit verschiedenen Professionen zusammenarbeite und das schon bei mehrere Jahre. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken, was ist denn so, was zeichnet denn die wirklich Erfolgreichen aus? Und damit meine ich jetzt nicht, die am meisten Medaillen gewonnen haben oder weiß ich was für tolle Sachen getan haben, sondern erfolgreich ist für mich jemand, der zufrieden ist. Und der stabil ist, also stabil im Sinne von der ausgeglichen ist, weil er eben zufrieden ist. Und das sind genau eben diejenigen, die auch wissen, wann genug ist. Und die erkannt haben, das ist ein Prozess, also das geht nicht von jetzt auf gleich, das dauert. Einfach sagt, nee, das brauche ich nicht. Die also selbstbewusst sind, die sich selbstbewusst machen können, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und eben dann auch, und das gehört ja auch absolut mit dazu, sich selbstbewusst zu machen, hey, Social Media ist eine coole Sache, brauche ich, aber nur in gewissen Dosen, also ne, Maß halten. Gleiches gilt mit gewissen Lebensmitteln. Ja, ab und zu mal zum Fastfood zu fahren, ja, why not? Also das ist dann keine Sünde und damit darf ich mich dann auch nicht geißeln. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber mein Körper kann es ab. Eine Trainingseinheit mal zu skippen. Oder im Fitnessstudio nicht allen zu zeigen, dass ich der Stärkste bin. Oder, ne, also, sondern einfach, da gehört Ego zu, also maximales Ego, mit einer nicht so schwer beladenen Handel Dinge zu tun. Ja, und das ist alles leicht gesagt, aber das ist ein Prozess. Und daran, meines Erachtens, erkennt man dann schon so eine gewisse mentale Reife, die sich über die Jahre halt überhaupt entwickelt. Aber auch immer wieder die Selbstprüfung, wie geht's mir danach? Da bin ich schon Freund von, das darf man nicht übertreiben, aber ja, manche würden das sind immer so dann nette Begriffe wie Achtsamkeit und so weiter, aber sich einfach immer wieder selbst zu hinterfragen oder zu befragen. Wie geht's mir denn? Ist das, was ich tue, passt das? Und wir haben natürlich auch mal Angst vor Veränderungen, weil wir dann natürlich, wenn wir merken, es passt nicht, dass man dann was ändern muss. Und dann ist natürlich die Frage, was? Und wie setze ich das um? Und da brauche ich dann optimalerweise, also meines Erachtens muss auch nicht mal ein Coach sein, einen guten Freund. Ja, das muss jetzt auch nicht heißen, ein Coach ist mein guter Freund, aber jemanden, der mich kennt und der mir auch offen und ehrlich einfach sagt von wegen, nee, du bist auf dem Holzweg. Oder ich würde dir das und das raten, weil du so und so bist. Und das mache ich halt beispielsweise mit diesem Performance-Typing, wie ich das genannt habe, um den Leuten einfach mal aufzuzeigen, also Hilfe zur Selbsthilfe, wenn du dich selbst kennst, wenn du weißt, wie du tickst, wie dein System funktioniert, dann kannst du dir viele Fragen selbst beantworten oder die richtigen Fragen stellen. Und dann salopp gesagt, und das ist ja wieder der Riesenvorteil der modernen Zeit, weil der Supermarkt, der ist extremst gefüllt. Also der Supermarkt mit Waren, die unser Leben besser machen. Also sprich jetzt, ob das Training, Ernährung, mentale Tipps und Tricks und so weiter sind, allein was man bei Amazon für Bücher bekommt, das ist also vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Also nicht nur von der Quantität, sondern von der Qualität. Und dann weiß man eben, welcher Tipp für mich selbst in der jetzigen Lebensphase sinnvoll ist und welcher Tipp vielleicht vor 5 Jahren hätte sinnvoll sein können oder eben nice to know, so ungefähr. Manchmal auch vielleicht Nonsens, das gibt es auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das macht keinen Sinn, weil es aus fachlicher Sicht, ich sage es mal, salopp falsch ist. Das würde ich aber immer noch sagen, ist die Minderheit. Also die meisten Tipps sind schon richtig, aber eben nicht adressatenspezifisch.
Ja, jetzt haben wir aber auch das Phänomen, du hast Bücher angesprochen. Wenn du mal rumfragst, so ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld aussieht, aber in meinem Umfeld, wenn ich 10 Leute frage, wann hast du das letzte Mal ein Buch zu Ende gelesen, dann ist die Quote so bei 50%, dass es überhaupt zu Ende gelesen wurde, und bei den 50%, die es zu Ende gelesen haben, sagt dann noch jemand, aber ich habe echt lang dafür gebraucht, weil das auch viel an der Konzentration liegt, die immer mehr abnimmt. Können wir auch da noch einmal kurz drüber sprechen, wie wir uns vielleicht auch da ein bisschen selbst austricksen können, was wir tun können, damit eben für diese wichtigen und richtigen und guten Tipps, die wir zum Beispiel in Büchern finden, auch nochmal genug Konzentration da ist, dass wir uns die auch einfach zu Gemüte führen, statt uns irgendein Reel anzuschauen, wo dann eben in 30 Sekunden angeblich das ganze Buch zusammengefasst wurde, was nicht möglich ist. Da sind wir wieder bei der Illusion. Ja.
Genau. Also A, es ist der Grund, warum ich Bücher schreibe und keine, weiß ich, Blogs im Internet. Weil wenn ich im Internet was lese, geht immer irgendeine Ablenkung. Ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist 30 Sekunden Reels. Ich sage jetzt mal, haus einfach mal raus, das ist nicht nur eine Illusion, sondern eine Lüge. Also wenn es 30 Sekunden dauern würde, um mein Leben zu verstehen, dann muss man sich die Frage stellen, oder dann müsste man sich ja die Frage, oder dann müsste die Realität ja die sein, dass wir alle einen absoluten Quantensprung nach vorne machen. Weil dann wird es natürlich 30 Sekunden dauern, zu wissen, jo, so ist es. Ne? Und jetzt weiß ich alles und jetzt brauche ich nichts mehr. Das ist ja Quatsch. Also ganz ehrlich. Und das müssen die Leute auch verstehen. Und ich finde das sehr, also den Begriff, ich weiß nicht, wo ich ihn gehört habe, aber ich zitiere ihn jetzt einfach mal. Wenn man ein Buch liest, dann liest man ein Buch. Und nichts anderes. Und das ist auch wieder so ein Punkt, um ein bisschen runterzukommen. Also das sieht man vielleicht im Hintergrund, aber das geht noch ein bisschen weiter halt. Ich habe extrem viele Bücher. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch nicht alle zu Ende gelesen. Sonst wäre ich, weiß ich nicht, müsste ich wie viele Jahre auch immer verwenden. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Trainingsvorbereitung auf Marathon. Es gibt Bücher, die liest man und nach 2, 3 Kapiteln merkt man, nee, ist nicht. Also brauche ich jetzt nicht. Es gibt es auch oft. Viele, und die habe ich vor 2 Jahren nicht zu Ende gelesen und die ziehe ich jetzt raus. Es gibt auch manche, die habe ich sogar 2-mal gelesen. Es gibt aber auch viele, die habe ich, ganz ehrlich gesagt, nur durchblättert, mir da stichweise ein paar Punkte rausgesucht, die ich sage, kann ich gebrauchen und alles andere kenne ich schon. Manchmal muss man sagen, meine ich zu kennen. Aber ich sage jetzt mal, die meisten Bücher, und das ist ja schön, der Prozess des Lesens, ist ja genau wie der Prozess im Training. Also ich trainiere, hoffe ich mal, nicht auf ein Ziel und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich, sondern der Weg ist das Ziel. Und so ist es bei einem Buch halt auch. Also so sehe ich es bei mir, wenn ich Bücher lese, dann macht das ja was mit einem, weil man sich in der Zeit, nicht nur wo man liest, sondern eben auch in der Zeit danach gedanklich mit diesem ganzen Inhalt auseinandersetzt. Ob das jetzt dann die, sage ich mal, Träume sind, ist dann zwar ja unterbewusst, aber so geht es mir auf jeden Fall halt im Laufe des Tages. Dann denke ich über gewisse Dinge letztendlich, die ich im Buch erfahren habe, nochmal nach, weil ich meine Lebenssituation oder Ereignisse da vielleicht dann mir Beweise geben oder Dinge letztendlich halt ja, in Frage stellen, kann ja auch sein. Und das ist der unschätzbare Vorteil eines Buches. Natürlich kostet das Zeit und deshalb, wenn jemand ein Buch von mir gelesen hat, dann bedanke ich mich nicht, weil ich dafür, weiß ich nicht, 2,50 € bekomme vom Verlag, weil das Buch verkauft wurde. Das ist nicht die Intention, sondern weil ich das echt als dankbar ansehe, auch da wirklich Respekt empfinde oder vielmehr mir Respekt den Dingen, die ich geschrieben habe, nicht mehr in Person, weil man sich damit auseinandersetzt. Also sprich, das dauert ja, weiß ich wie viele Stunden, bis man das Buch durchgelesen hat. Also hat man sich, ich sage jetzt mal, 10 Stunden mit Dingen auseinandergesetzt, ja, die man geschrieben hat. Das ist ja ein schönes Gefühl, beziehungsweise das macht es halt aus. Und das macht es ja auch mit dem Training aus. Also wenn ich laufen gehe, dann mache ich das nicht primär, um meine VO2 Max zu verbessern, sondern weil ich jetzt das Gefühl habe, das tut mir, meinem Körper, meinem Geist halt gut, einfach ein bisschen runterzukommen oder mich auszupowern. Im Training das Gleiche. Also ich mache das nicht, um eine Workload abzuarbeiten, sondern oder um meinen Bizepsumfang oder was auch immer letztendlich zu vergrößern. Das heißt nicht, dass das kein gutes Ziel ist, sondern ich mache das, damit ich mich dabei und danach gut, schrägstrich besser fühle. Also so grob gesagt, meine eigene Neurochemie letztendlich halt so ein bisschen hochfahre. Ja, also so letztendlich vom Punkt. Und das ist das mit den Büchern. Ich erkenne das auch immer wieder. Das ist halt einfach so diese TikTok-Gesellschaft. 8 Sekunden oder schnell, schnell. Hast du den einen Tipp? Oder wie ist das denn verallgemeinern? Und das sage ich immer wieder auch in meinen Vorlesungen. Es kommt drauf an. Was ist die beste Übung? Kommt drauf an. Was ist das beste Supplement für? Kommt drauf an. Und ich sage immer wieder, seid froh, dass die Antwort kommt drauf an ist, weil wenn das nicht wäre, dann, ja, dann bräuchte man weder einen Trainer noch einen Rechtsanwalt noch einen irgendwas. Also dann, und dann wäre, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dieses zwischenmenschliche also miteinander auseinandersetzen, miteinander lernen und voneinander lernen, dann gäbe es das nicht.
Das ist richtig. Dann ist es auch so ein bisschen so, du hast jetzt gerade bei den Büchern, auch im Training, der Weg ist das Ziel. Auch bei der Konzentration würde ich es dann ähnlich angehen und sagen, ich konzentriere mich so lange ich kann und ich gebe dann nicht auf im ersten Moment mal so. Ich nehme mir dann vielleicht zum Ziel, wenn ich jetzt merke, dass das eine Schwäche bei mir ist, dass ich zum Beispiel sage, ich lege jetzt hier mein Handy erstmal in einen anderen Raum, ich gucke, dass die Umgebung ruhig ist und dann versuche ich erstmal wirklich so, keine Ahnung, zum Beispiel ein Kapitel zu lesen, guck mal, wie lange ich gebraucht habe, wie ich mich gefühlt habe und dann kann ich das auch so Schritt für Schritt steigern. Kann ich so tatsächlich dann auch Konzentration nochmal mehr, ich sag mal, lernen?
Ja, genau, also Konzentration, also erstmal, ne, wie man so schön sagt, wie isst man Elefanten, ne, quasi Bissen für Bissen, also kleine Schritte, also eine halbe Stunde. Also auch das ist wieder Typensache. Ne? Es gibt Leute, die können 3 Stunden am Stück lesen. Also ich finde, je nachdem, was das natürlich für eine Kost ist. Wenn das jetzt so ein, weiß ich nicht, Roman ist oder sowas halt, dann mag das vielleicht stimmen. Wenn das jetzt was Komplexeres ist, dann passiert das. Oder dann würde ich das immer, sagen wir mal, in kleineren Dosierungen ansetzen. Also bleiben wir mal bei einer halben Stunde. Genau, alle Ablenkungen weg. Also wenn ich lese, dann lese ich. Ich würde auch, also persönlich gesehen, keine Musik oder sowas im Hintergrund, mich irgendwo hinsetzen, wo ich meine Ruhe habe. Dass sich eben mein Gehirn eben nur auf das konzentriert, was es gerade aufnimmt. Und je nachdem, nochmal, wie komplex das ist, wird es für mein Gehirn natürlich auch sehr anstrengend sein, diese Information. Das ist ja nicht nur das, wirklich die Buchstaben da letztendlich hintereinander in einen gewissen Kontext zu bringen, sondern auch abzugleichen mit den bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen und auch zu speichern, wie vielmehr zu entscheiden, was wird gespeichert, was nicht. Also was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das erfordert natürlich wieder eine ganze Menge an Konzentration. Und das ist auch wieder wie ein Training. Ist so, geht mir auch so. Da gibt es Tage halt, da ist man nach 5 Minuten bin ich mal aufnahmefähig. Und da gibt es Tage, da vergeht eine Stunde wie im Fluge so ungefähr, also Flow-Moment. Und dann ist es ja vielleicht wieder so ein bisschen so ein Catcher, wenn ich mich in Flow-Moment bringen will, dann sollte ich nur eine Sache tun, die mir leicht fällt. Und sollte mich da auch nicht von anderen Sachen ablenken lassen. Also da ist es für mich ein Unding, also mich persönlich, aber das ist meine persönliche Sicht, würde ich mir keine E-Books oder sowas halt anschaffen, weil einfach die Ablenkung für mich, für meine Person zu groß ist, liegt wieder ein bisschen an der Dopaminsensitivität, weil ne, wenn dann Bing irgendeine E-Mail hochgeht, dann ist man abgelenkt. Und das kostet Aufmerksamkeit oder viel mehr Energie, weil unser System dann zwischen zwei Dingen entscheiden muss, wichtig, unwichtig, und sich immer wieder refokussieren muss. Und das kostet richtig viel Energie. Und das, da sind wir wieder beim Thema auch, was wir in der letzten Podcast-Folge hatten, Stichwort Stress. Das ist dann kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit meine, multitasken zu können, also ist ja auch ein Mythos, das kann man ja nicht, aber die ganze Zeit zwischen mehreren Aktivitäten hin und her switche, dann verbrenne ich Massen von Dopamin und Massen von Acetylcholin. Und dann ist es kein Wunder, dass man irgendwann müde, stumpf, erschöpft ist. Und dann geht es dann richtig, leider Gottes, in die Richtung, dass man dann auch unzufrieden ist. Dann wird Serotonin noch gedroppt, wenn man dann merkt, ey, ich bin fertig, obwohl ich nicht mal 5 Seiten gelesen habe. Und gelernt habe ich auch nichts, also schlauer bin ich auch nicht geworden, weil das, was ich gelesen habe, ich gar nicht verstehe, weil mein Gehirn gar nicht in der Lage war, das aufzunehmen. Das hat auch nichts mit Dummheit zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass man Energie für Dinge aufgebraucht hat, die einfach unnötig waren. Deshalb meines Erachtens Buch lesen, sich mit realen Menschen auseinandersetzen, in der Realität auch wahrzunehmen, dass nicht jeden Tag die Sonne scheint, so nach dem Motto, und dass es auch gut ist, und sich eben auf das zu lernen, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das nochmal, das ist der Unterschied zwischen Profi und Amateur. Also beim Profi wird alles dafür getan, dass er sich aufs Wesentliche konzentriert. Also alles andere, selbst also was in seiner Sicht vielleicht als wichtig wäre, wie abends zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten feiern zu gehen, das darf der Profi nicht. Ja, dafür darf auch nicht arbeiten. Also sprich jetzt irgendwie außerhalb des Sports. Mhm. Manche würden das gerne machen, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Wir Amateure, wir haben das nicht. Wir müssen auf Selbstführung setzen. Und das sagt uns ja keiner. Also was ist wichtig, um den Auftrag, die Aufgabe zu erfüllen und was nicht? Dann haben wir Tausende von, sagen wir mal, Störern von außen, die uns manipulieren und die uns sagen vermeintlich, was ist wichtig. Und damit letztendlich halt wiederum, da war ich beim Anfang, meine Zeit und dann natürlich auch mein Geld, irgendwie letztendlich und meine Energie, meine Aufmerksamkeit ist die wichtigste Ressource oder die wichtigste Währung, meine Aufmerksamkeit immer wieder letztendlich halt mir abnehmen und mich dadurch ja eigentlich sogar manipulieren und abhängig machen.
Das ist echt der Wahnsinn, was dann alles im Kopf so vorgehen kann. So groß ist der gefühlt gar nicht, dass da so viel dahinter passieren kann.
Ja, ja, also man sagt, also ich meine auch das, ich weiß nicht, wie man es beweisen will, aber also im Vergleich, dass der Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben so viel schriftliche Informationen wahrgenommen hat, wie wir heutzutage an einem Tag. Also daher ist da oben natürlich eine ganze Menge los. Aber auch hier wieder, das sind ja alles, sollen ja keine schlechten Nachrichten sein, ganz im Gegenteil. Es liegt ja an einem selbst.
Ja.
Also da, deshalb bin ich wieder bei dem Punkt, Leute, die erfolgreich sind, und das ist wiederum das Schöne am Trainerberuf. Ich meine, das kennt, denke ich mal, auch jeder, gerade jetzt so in einem Fitnessstudio, da trainiert ja von, ich sage jetzt mal, 16 bis 86 alles. Also für mich waren an sich auch jetzt so, in, ja, einfach mal rückwirkend betrachtet, die 80-Jährigen. Das waren die wichtig, also für mich die absolut dankbarsten Kunden, weil, also setze ich jetzt mal voraus, noch körperlich soweit fit, meistens auch geistig fit. Und wenn man sich das anguckt, oder ich habe die auch mal gefragt, das war für mich immer so auch ein dankenswerter Termin, eigentlich ein Coaching, für das ich bezahlt wurde, was haben die denn gemacht? Und da kam meistens raus, kontinuierlich haben die gewisse Dinge umgesetzt, die für sie sich gut angefühlt haben. Bei den Spitzensportlern oder bei den anderen, die ich berate, das Gleiche. Die wissen, was sie brauchen, und die nehmen sich das und die juckt das, salopp gesagt, im Feuchten, ob das cool ist oder nicht. Ob das jetzt en vogue ist, ob man damit jetzt einen neuen Trend losbricht, sondern ey, wenn es funktioniert. Und so ist es auch bei den Spezialkräften zum Beispiel. Die glauben nicht jeden Scheiß, ganz im Gegenteil. Aber die sagen, okay, probiere ich aus, wenn es funktioniert, mache ich es, wenn nicht, lasse ich es. Also nicht so, weil du das und das sagst, mache ich es, sondern probier es aus, stellen sie in Frage, aber probieren es aus. Und wenn sie dann eben genau merken, das ist es, dann wird es gemacht. Und dann sieht das manchmal, ist es komplett konträr zu dem, was die Außenwelt halt wahrnimmt.
Ja.
Also es ist nicht immer höher, schneller, weiter, ganz im Gegenteil. Deshalb dieses Das ist ein Mythos oder vielmehr, damit kann man Geld verdienen, wenn man den Leuten suggeriert, man muss immer voll drauf und immer 100%. Das ist der schnellste Weg, mehr oder weniger, es nicht zu schaffen.
Auf jeden Fall. Was du jetzt auch gerade gesagt hast, da, dass jeder da auch so ein bisschen sein Ding macht. Was ich euch mal empfehlen kann, ist, schaut euch mal tatsächlich einfach Spitzensportler an, kurz bevor die ihren Wettkampf starten. Und schaut euch da mal 5 oder 6 nebeneinander an, weil jeder von denen macht was anderes. Manche klatschen sich zum Beispiel in einer gewissen Folge die Arme ab oder die Beine ab. Die nächsten, die sind irgendwie tatsächlich einfach, ich nenne es jetzt mal weg, ne? Die haben die Augen zu, man sieht, die sind gerade in sich, die sind irgendwie im Fokus. Der nächste, der boxt noch dreimal irgendwie in die Luft oder muss vorher einmal laut schreien. Also jeder hat da so seine ganz eigene Herangehensweise. Und ohne dass ich jemandem zu nahe treten will, es sieht jetzt kaum was davon besonders elegant aus oder als wäre es jetzt die pure Freude in dem Moment, ne? Sondern es ist halt aber einfach wichtig für die. Und die machen dann danach auch krasse Sachen.
Ja, genau. Ja, weil es wirkt. Also,
genau.
Und da sind wir auch wieder beim Thema Individualisierung. Also unser Nervensystem. Für den einen, der braucht Ruhe, damit sein Adrenalinsystem nicht zu sehr nach oben ballert. Also Choking under Pressure, so als Stichwort. Der andere, der muss sich letztendlich halt hochfahren und kicken. Also das sieht man so, das ist meine Erfahrung, gewisse Sportler, gewisse Fähigkeiten, die hängen ganz eng am Neurotransmittersystem. Die brauchen halt den Kick. Also das Dopamin. Ne? Die müssen vorher springen, die schlagen sich von mir aus auch salopp gesagt ins Gesicht, um in diesen Arousal zu kommen. Dann gibt es aber auch welche, das sind so die Serotonin-Leute, die ganz klare Strukturen haben, also die sich ihr Handtuch falten, die sich letztendlich halt wirklich alles akkurat an Ort und Stelle wissen müssen und eine ganz, ganz stringente Struktur, Strategie, Abläufe verfolgen, um zu funktionieren. Und das ist ja wiederum das Stichwort. Das sieht bei jedem anders aus und wie du es richtig gesagt hast, wie das nach außen betrachtet wirkt. Das darf die Person nicht interessieren, sondern eben, was mir gut tut, das setze ich um, solange es keinem anderen schadet, ist auch klar. Aber genau so muss man es halt machen. Und das ist ja der Weg, den man da gehen muss, es auszuprobieren. So versuche ich das halt eben auch über die Dinge, die ich dann im Buch niedergeschrieben habe oder das Performance Typing, möglichst schnell dem Gegenüber auch zu vermitteln. Weil nur so kriegt man auch, darauf kommt es ja halt an, wenn ich einen Tipp umsetze, muss ich ihn verstehen. Und muss ich auch verstehen, das sagt mir zu, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an, das probiere ich auch aus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man es macht und dass es auch passt. Aber ob es dann passt, muss man wieder überprüfen. Also da wird es auch nicht in so Quick-Tipps. Also so nach dem Aspekt hat auch jeder Trainer schon mal gehört, kannst du mir mal einen Plan schreiben? Also, ja, schreiben kann ich. Also das dauert auch vielleicht eine Minute, bis der Plan steht. Aber bis der Plan geprüft ist, ob der funktioniert, sage ich immer, werfe ich immer 3 Stunden, also so als Kenngröße raus. Also quasi, erstmal muss ich mit der Person sprechen, was kann sie, was will sie. Sie typisieren, also quasi individuelle Faktoren ausarbeiten. Dann den Plan erstellen, das ist an sich relativ schnell getan. Da hilft auch von mir aus KI, wobei, ne, die muss man auch ein bisschen steuern, sonst funktioniert das auch wieder nicht. Umsetzung, gucken, ob es funktioniert, überprüfen, ob es verträglich ist und dann halt den Prozess in regelmäßigen Abständen, wie so ein Bergführer wieder letztendlich halt mitgehen beziehungsweise kontrollieren, sind wir auf dem richtigen Weg. Also sind wir an sich da, wo wir hin wollten und bedarf es einer Anpassung oder so nach dem Motto, heiter weiter. Und das kostet Zeit, Aufmerksamkeit und das ist ja nochmals die wichtigste Ressource. Und dann ist an sich, 100% gibt es nicht, aber 70-80% des Erfolges eigentlich gesichert.
Ja, wenn man so vorgeht. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange dabei. Hast du jetzt noch was, was dir jetzt wichtig wäre, dass wir in der Folge noch drauf eingehen?
Im Endeffekt hat es ja gerade schon gesagt, also Thema Individualisierung, hör auf dich selbst und traue erstmal dir, was nicht heißt, traue keinem anderen, aber man muss gewisse Eigenkompetenzen halt haben, man muss es verstehen, wie Dinge funktionieren oder wie Dinge ablaufen und deshalb sollte man sich mit sich selbst, seinem Umfeld, seinen Möglichkeiten wirklich auseinandersetzen, um letztendlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann natürlich Kontinuität. Das, ne, also es wird nicht innerhalb von 2 Wochen zu 180-Grad-Schwenk kommen oder sowas halt. Was aber auch nicht heißt, dass man in 2 Wochen nicht weiter ist. Also deshalb immer wieder mal reflektieren, wo stehe ich im Vergleich zu von vor 2 Wochen. Ne, dass man da auch sich letztendlich auch wieder auf sich selbst hört. Und dann, und das ist es, glaube ich, die größte Herausforderung heutzutage, sich nicht ablenken lassen. Also das ist also extrem leicht gesagt, aber eben, und deshalb ist es ja so wichtig, sich selbst zu kennen. Und dann ist das mit der Ablenkung auch ja einfach was Besseres. Und wenn man weiß, wie ein System funktioniert, dann hat man auch irgendwann einen realistischen Blick dafür, dass gewisse Dinge, die da von außen suggeriert werden, einfach mal ja Fiktion sind. Also ne, nicht funktionieren. Also weg von perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt hier bis zum Ende gehört habt, dann ist eure Aufmerksamkeit wohl noch ganz in Ordnung. Ich verlinke euch auf jeden Fall in den Shownotes auch nochmal unsere Studiengänge bzw. unsere Studieninformationen sozusagen. Da könnt ihr euch auch gerne mal hinwenden und könnt euch über das Studium hier an der DHFPG informieren, weil auch hier im Studium, zum Beispiel bei Daniel, lernt ihr ganz, ganz viel über auch euch selbst. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Studieren mit Gehalt. Vielen Dank, dass du da warst, Daniel.
Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank auch.
Und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Tschüss.
Ciao.